Weil ich glaube, wenn dann eine Sache wegbricht, dann bist du trotzdem noch stabil. Ansonsten kann dir das ganz schön das Leben so unter den Füßen wegreißen. Und ich glaube, nicht so an den Dingen zu hängen, aber auch nicht an deiner eigenen Identität zu hängen, sondern immer zu merken, alles ist wandelbar. Wir leben in einer Zeit, in einer volatilen Welt, die sich permanent ändert und auch da flexibel sich anzupassen. Ich glaube, das wird ein Skill, der jetzt in den nächsten Jahren sehr wichtig wird.
Willkommen beim Finanzen auf Autopilot Podcast, der Schlüssel zu deinem Unternehmenserfolg. Ich bin Matthias Schuler von der Schuler Finance GmbH und wenn du als Agenturinhaber oder Dienstleister mit 7- oder 8-stelligen Jahresumsätzen enorm schnell gewachsen bist, dann kennst du es. Steigende Fixkosten, unvorhersehbare Kontoschwankungen und die entscheidende Frage, wie man Umsatz in echten Gewinn umwandelt. Wenn du nach klaren Strategien und bewährten Lösungen suchst, bist du hier genau richtig. Lass uns gemeinsam deine Finanzen meistern. So, herzlich willkommen, Timo Eckert. Ich freue mich, dass du da bist heute. Kurz zu deiner Vorstellung. Timo ist Mehrfachunternehmer, Host des Freiheitsunternehmer-Podcasts, in dem er anderen Menschen zeigt, wie Unternehmen gründen funktioniert und gleichzeitig ja zeitliche und örtliche finanzielle Unabhängigkeit geht. Und ja, wie du zu deiner ganzen Unternehmen gekommen bist, Timo, und wie deine Geschichte gestartet ist, darüber wollen wir heute sprechen, weil ich glaube, es ist eine ultra inspirierende Reise, die du da seit 2017 hingelegt hast. Und damit herzlich willkommen, Timo Eckert. Magst du dich vielleicht nochmal kurz in eigene Worte mit deiner Story vorstellen und wie wir uns kennengelernt haben, Timo?
Ja, wir haben uns kennengelernt in Marrakesch. Also ich freue mich, hier zu sein. Und in Marrakesch haben wir uns kennengelernt und wir hatten direkt voll den Deep Talk. Ich erinnere mich noch daran, du hast mir eine krasse Story von dir erzählt, eine sehr persönliche Story. Ich hatte so direkt Tränen in den Augen und habe mich direkt mit dir sehr verbunden gefühlt. Und da waren wir auf einer Vacation mit anderen Unternehmern, hatten eine coole Zeit, haben über Business gesprochen und ja.
Genau, ja, also super gerne. Ne? Marrakesch, das war eine geile Zeit, so haben wir uns kennengelernt. Marrakesch war letztendlich auch so der Startschuss zu unserer Bekanntschaft, wo wir uns am ersten Abend, wie du gerade gesagt hast, ja mega ausgetauscht haben schon. Und gleichzeitig haben wir dann die Frage noch so im Raum, wie hast du denn begonnen? 2017 war, meine ich, der Start, wo du dein erstes Unternehmen zusammen mit deinem Partner gegründet hattest. Magst du einfach mal erzählen, wie so deine Reise die letzten 6, 7, 8 Jahre denn war?
Ja, letztendlich haben Sascha und ich damals mit 100 Euro Startkapital unsere erste Firma gegründet, eine UG, also eine Unternehmergesellschaft, das ist so eine Art Mini-GmbH. Und daraus sind mittlerweile jetzt 6 unterschiedliche GmbHs geworden, auch einige von einem 7-stelligen Bereich. Und ja, das ist jetzt alles so aufgebaut, dass ich operativ nirgendwo mehr drin bin. Das heißt, die laufen alle ohne mich, auch wenn ich Urlaub mache oder reisen bin. Und ich überlege mir dann halt, also einmal spiele ich sehr gerne Beachvolleyball, aber ich überlege mir auch dann in der freien Zeit, okay, was kann man noch für unternehmerische Projekte angehen? Wir haben jetzt mit einem Partner zusammen noch Airbnb-Wohnungen an den Start gebracht und noch andere Dinge. Das heißt, für mich heißt Freiheitsunternehmer sein, also darum geht's ja bei mir im Podcast, dass man 4 unterschiedliche Freiheiten eigentlich im Fokus hat, weil viele achten nur auf die finanzielle Freiheit, also wie kann ich mehr Geld bekommen? Und das ist auch schön und gut, man braucht ja irgendwie Geld, um zu leben. Aber ich habe mich irgendwann gefragt, wir haben ja nur dieses eine Leben und worum kommt es eigentlich wirklich an? Auf die Lebenszeit, also wie verbringe ich meine Zeit? Deswegen, zeitliche Freiheit ist für mich tatsächlich viel, viel, viel wichtiger als finanzielle Freiheit, weil um zeitlich frei zu sein, braucht man gar nicht so viel Geld, wie man denkt. Und viele jagen immer nur so den Geld hinterher. Und ich frage mich aber, wie kann ich mit möglichst wenig Zeitaufwand trotzdem gut verdienen, sodass ich ein entspanntes Leben habe? Und deswegen ist ein Fokus bei mir die zeitliche Freiheit und dann aber auch noch das Thema örtliche Freiheit, dass ich alles, was ich tue, von über auf der Welt machen kann. Also wenn ich was Neues gründe, dann will ich nicht irgendwo in einem Büro festhängen. Und wenn du finanziell unabhängig bist, örtlich unabhängig und zeitlich unabhängig, dann stellt sich irgendwann die Frage, was machst du denn mit dieser ganzen Zeit? Und das wäre dann das vierte, die vierte Säule ist persönliche Freiheit. Das heißt, die Zeit zu nutzen, um sich weiterzuentwickeln. Ich bin auf Workations, auf Retreats unterwegs, lerne spannende Menschen kennen, probiere auch mal ein paar Dinge aus. Und das sind so die 4 Freiheiten, die ich mir aufgebaut habe durch die Unternehmen, die jetzt ohne mich laufen. Und gleichzeitig habe ich aber trotzdem immer noch Bock auf Unternehmertum, aber nicht mit so einem Hustle hart, mit so einer Attitude, sondern eher so ein entspanntes gründen, neue Projekte angehen und meistens immer mit anderen Partnern, weil ich gemerkt habe, es funktioniert sehr, sehr gut, wenn man mit anderen zusammen das macht und nicht alleine. Als Einzelkämpfer ist man dann ja doch begrenzt und als Team kann man viel mehr erreichen als alleine.
Ja, super. Danke für den Einblick auf jeden Fall. Mich fasziniert es total, vor allem auch dein Unternehmer-Lifestyle, über den wir ja schon gesprochen haben und wo du jetzt auch gerade schon eingetaucht bist. Ich habe in Erinnerung, du hast sogenannte Diensttage, ne? Also Dienstag, ja. Dienstag sozusagen. Magst du mal da erzählen, was es damit auf sich hat, damit andere auch nochmal einen Einblick bekommen in so einen Lifestyle, wie du ihn führst?
Ja, also da Zeit mir sehr wichtig ist, habe ich Dienstag zu meinem Diensttag gemacht. Das heißt, da habe ich alle Calls. Es ist ja tatsächlich heute Dienstag. Wir führen jetzt gerade dieses Interview. Also ich muss sagen, ich mache auch Podcast-Interviews mal an anderen Tagen, weil mir die einfach super viel Spaß machen. Aber so die regelmäßigen Calls, die habe ich nur am Dienstag. Und an allen anderen Tagen habe ich keine fixen Business-Calls, sondern da, wenn ich mal Bock und Zeit habe, dann mache ich auch an anderen Tagen was. Aber Dienstag, ich versuche alle Calls immer in den Dienstag reinzulegen. Das ist so mein Call-Tag, weil als Unternehmer bist du ja meistens nicht mehr operativ drin. Ne? Also ich mache Sales-Gespräche nicht mehr selber, sondern wir haben Vertriebler. Wir haben ein Coaching-Unternehmen, da mache ich die Coachings nicht mehr, sondern wir haben Coaches. Sondern als Unternehmer bist du eher daran, am Unternehmen zu arbeiten, nicht im Unternehmen. Das heißt, eigentlich ist nichts dringend für mich. Es gibt eigentlich keine dringenden Probleme, sondern es ist ja eher so dieses, man muss den Markt beobachten, wie verändern sich Dinge. Und das mache ich dann einfach dann, wenn es mir gerade reinpasst. Und deswegen arbeite ich hauptsächlich am Dienstag. Da habe ich alle meine Calls. Das passt auch ganz gut, wenn ich reisen gehe. Ich bin jetzt Ende des Jahres wahrscheinlich mit meiner Freundin nochmal in Neuseeland. Und dann gucke ich immer, dass ich Dienstag auch ein stabiles Internet habe, damit ich die Calls machen kann. Und an allen anderen Tagen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich gar nicht arbeite. Aber meine Arbeit sieht halt so aus, dass ich mich weiterentwickle, Bücher lese, Podcast höre, den Markt beobachte. Und dass ich arbeiten kann, aber nicht muss. Das heißt, wenn ich mal reise, dann mache ich auch, manchmal ist es wirklich so, dass ich wirklich nur reise. Und wenn ich aber jetzt, wie zum Beispiel jetzt gerade in Hamburg bin, dann gucke ich schon, okay, gibt's vielleicht ein paar Businesspartner, die ich hier in Hamburg jetzt gerade treffen will oder so. Aber grundsätzlich ist meine Woche so aufgebaut, dass Dienstag mein Dienst ist. Und an den anderen Tagen ist, kann ich arbeiten, muss ich aber nicht.
Sehr geil, auf jeden Fall. Hat mich also mega fasziniert, das Thema. Und ich glaube, da teile wir auch so ähnliche Werte, einfach auch die Freiheit zu haben und die Zeit auch mega gut einzusetzen. Auch wenn du da auf jeden Fall noch ein Vorbild bist, weil das funktioniert bei mir nur so halb. gleichzeitig stelle ich mir die Frage, hast du denn ein Geheimnis, was deine Entspanntheit angeht, wenn du sagst, du hast 6 Unternehmen gegründet und bist da relativ nur an einem Tag die Woche tief beschäftigt, auch mit den Dingen zu regeln. Hast du da ein Geheimnis?
Ja, warte, ich habe hier sogar ein Buch. Wenn die das Video sehen, die können das Buch sich bestellen und ansonsten sage ich es gleich nochmal. Ja. Das Buch heißt Frag nicht wie, frag wer. Ich zeige das jetzt hier einmal in die Kamera für alle, die nur die Tonspur hören. Das ist von Ben Sullivan und Benjamin Hardy. Und ja, hier der Untertitel ist für jede Aufgabe die geeignetesten Mitarbeiter finden und einsetzen. Was bedeutet, oder auf Englisch heißt das who, not how. Wenn du ein Problem hast oder vor einem Problem stehst, dann solltest du dich nicht fragen, wie kann ich das Problem lösen, sondern wer kann das für mich lösen? Weil wir sind ja in einer sehr komplexen Welt und alles wird immer spezifischer. Das heißt, du kannst gar nicht mehr Experte in allem sein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine SEO-Agentur gründen möchte, dann muss ich gar keine Ahnung haben von SEO, sondern ich muss jemanden finden, der Ahnung von SEO hat. Ich weiß aber, wie man ein Unternehmen aufbaut. Ne? Ein Unternehmen hat ja immer 4 Bausteine. Du musst irgendwie Interessenten gewinnen, diese Interessenten zu Kunden machen, die Kunden glücklich machen und dann irgendwie gucken, dass die Buchhaltung funktioniert. Und wenn ich jetzt sage, ich will eine SEO-Agentur gründen, dann suche ich mir jemanden für SEO, der da Experte ist. Ich suche mir einen Vertriebler, der den Vertrieb macht. Und ich suche vielleicht jemanden, der Marketing macht oder baue einmal einen Marketing-Funnel auf und jemanden für die Buchhaltung. Und schon hätte ich ein kleines Unternehmen. Und wenn das läuft, suchst du dir vielleicht noch einen Manager, der dann dafür sorgt, dass es größer wird und wächst. Und du gibst von außen noch Impulse rein. Und so bauen wir eigentlich alle unsere Unternehmen auf, dass wir dieses nicht, also who, not how spielen. Also wir fragen nicht, wie kann ich das jetzt machen, sondern wer kann das machen? Und damit die Menschen das machen, musst du sie natürlich irgendwie beteiligen oder sie müssen irgendeinen Benefit haben. Also Mitarbeiter kriegen Gehalt oder Mitgründer bekommen vielleicht mehr Prozente als ich. Und so bauen wir eigentlich alles auf, dass wir die Dinge so aufbauen, dass sie operativ nicht von uns lange abhängig sind. Am Anfang vielleicht so diese Anschubenergie, aber dann ziehe ich mich auch wieder raus, weil ich sehe mich nicht als Manager. Ich bin, glaube ich, kein guter Manager, der über Jahre ein Team führt, sondern ich sehe mich eher als Unternehmer, der Dinge anschiebt, wie so ein Pilot, der macht den Start, dann schaltet er auf Autopilot und er macht vielleicht noch die Landung, aber erst in der Mitte übernimmt der Co-Pilot.
Ja. Würdest du dann sagen, dass dein Thema als Unternehmer auch Nummer eins ist? Delegieren, delegieren, delegieren?
Ja, ich muss aber sagen, ich bin gar nicht so gut im Delegieren, sondern ein Konzept in diesem Buch ist der Impact-Filter. Und das ist so eine DIN A4-Seite, die füllst du aus, da überlegst du dir vorher, was erwarte ich eigentlich von der Person, die ich suche? Was ist das Best-Case-Szenario, was ist das Worst-Case-Szenario? Und du definierst erstmal selber, was du eigentlich willst. Und dieses DIN A4-Seite, das übergibst du an diese Person. Und ab dem Zeitpunkt ist die Person eigentlich dafür zuständig. Du bist eher so als Coach noch da und unterstützt. Und so im Kleinen zu delegieren, ich würde sagen, da gibt's wahrscheinlich Manager oder Ratgeber, die deutlich besser sind als ich, sondern ich versuche eher auf so einem Big Picture zu delegieren und gar nicht so im Detail.
Okay, das heißt, du hast in all deine Unternehmen jeweils auch nochmal einen guten CEO, einen Manager drin, der diese Kleinstthemen dann auch nochmal koordiniert intern, richtig?
Genau, also ich spreche eigentlich immer nur mit einer Person und das ist dann sozusagen der Verantwortliche. Im kleinen Unternehmen muss man sagen, da ist der Manager meistens noch in mehreren Rollen. Da ist der Manager, also wenn man neu gründet, gründen wir meistens mit einer Person gemeinsam und dann wächst das organisch. Wir sind jetzt nicht so Großinvestoren, die irgendwie mit mega viel Geld versuchen, was künstlich aufzupumpen, sondern wir versuchen Businesse, die einen Product-Market-Fit haben, zu nehmen und dann langsam wachsen zu lassen und dann kommen das erste Teammitglied rein, das zweite, fünf, irgendwann wächst das, aber es ist alles aus dem Kleinen herausgestanden. Auch Sascha und ich haben ja zwei Firmen selbst mit aufgebaut, die haben wir zu zweit mit einer Assistentin haben wir gestartet und dann sind wir langsam gewachsen und eins der Unternehmen, weiß nicht, da sind jetzt über 20 Leute, glaube ich, mittlerweile sowohl fest als auch als Freelancer drin und ja, das ist alles organisch gewachsen.
Richtig cool auf jeden Fall, Timo. Wenn du übers Reisen eben gesprochen hast. Du bist ja viel am Rumreisen, habe ich ja auch schon mitbekommen. Wir verfolgen uns ja immer wieder auch per WhatsApp und so weiter. Ja. Wo bist du jetzt momentan? In Hamburg? Und was ist so dein Lieblingsland, wo du gerne hinreist?
Ja, also wir haben uns ja in Marrakesch kennengelernt. Dann bin ich nach Portugal geflogen. Da war ich sehr lange und gerne. Und jetzt bin ich wieder in Deutschland, weil ich hier Speaker auf einer Konferenz war. Bis gestern war ich tatsächlich in Polen auf einem Festival. Und es geht wahrscheinlich dieses Jahr nochmal nach Mallorca auf eine Vacation und wahrscheinlich nach Neuseeland und dann nach Kupangan, Asien. Und ich mag super gern Asien, Kupangan, richtig gerne. Ist allerdings mir ein bisschen zu weit weg, dass ich da jetzt gerne länger wohnen würde oder so, weil ich jetzt auch Onkel geworden bin. Deswegen habe ich so als zweite Wahlheimat mittlerweile fast Portugal. Ich könnte mir auch vorstellen, in den nächsten Jahren vielleicht darin sogar auszuwandern. Mal schauen. Ja. Und das ist einfach ein geiler Ort. Die Algarve, 300 Sonntage, viel Beachvolleyball vor Ort und halt nur ein 3-Stunden-Flug nach Hamburg. Und meine Familie wohnt so eine Stunde von Hamburg entfernt. Das heißt, ich habe auch so diese Nähe zu Family und zu Deutschland. Und das ist gerade so eine Idee. Und ansonsten, ja, reise ich super gern. Und Neuseeland ist tatsächlich eins meiner Lieblingsländer, da war ich 2012, also schon 12 Jahre her jetzt, für ein halbes Jahr und unfassbar geil, ist aber halt am anderen Ende der Welt, andere Zeitzone, deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob ich da jetzt öfter sein werde, aber dieses Jahr wahrscheinlich für, weiß nicht, 4 bis 6 Wochen oder so, weil es einfach ein wunderschönes Land ist zum Reisen, viel Natur, man kann viel machen, genau. Aber ja, ich reise super gerne, vor allem nach Asien und Portugal.
Ja, sehr cool auf jeden Fall. Ja, Unternehmertum, Freiheit und Reisen. Hast du da ein spezieller Tipp jetzt auch nochmal, den du rausgeben würdest aufgrund deiner Erfahrung? Vielleicht auch jetzt mal, wenn du die zurückliegende Jahre betrachtest in deiner Entwicklung. Was würdest du jetzt rückwirkend anders machen in Bezug auf Reisen und unternehmerische Freiheit?
Ich würde eigentlich nichts anders machen, glaube ich. Also ich würde, glaube ich, alles nochmal so machen, wie ich es gemacht habe. Ja. Vielleicht jetzt mit meiner jetzigen Brille würde ich vielleicht schneller ans Ziel kommen, aber ich glaube, es war trotzdem wichtig, viele Umwege zu machen, weil ich dadurch einfach viel gelernt habe. Also wir haben auch super viele Herausforderungen gehabt in den letzten Jahren und Ich glaube, aber ein Tipp, der vielleicht generell fürs Leben funktioniert, ist, hänge nicht zu sehr an den Dingen, weil das Ding ist, ich glaube, im Fight Club gibt es auch dieses eine Zitat, erst gehören dir die Dinge und dann gehörst du den Dingen oder so. Also, weil du dich halt irgendwann abhängig machst. Und je mehr man sich von Dingen abhängig macht, und ich meine damit nicht nur physische Dinge, sondern vielleicht auch, wir können jetzt mal zum Beispiel sagen, du hast ein Unternehmen und du machst dich zu sehr abhängig von dem Unternehmen, du hast diese Unternehmeridentität, dann hängst du da dran. Und was ist, wenn die Firma pleite geht oder so? Dann ist deine ganze Existenz hängt auf einmal da dran. Deswegen, Stefan Friedrich, einer der Gründer von Gedankentanken oder Greater heißt es ja jetzt, der hat in einem Podcast-Interview mal gesagt, wenn du denkst, etwas zu sein, dann bist du unveränderlich. Und ich glaube, offen zu bleiben und nicht in einer Identität festzuhängen, weil ich habe vor einem Jahr einen schweren Unfall gehabt, wo ich mein Schlüsselbein gebrochen habe, also ein Sportunfall, sonst geht's mir gut. Und wenn ich jetzt an meiner Sportleridentität hänge, dann wäre das da zumindest für eine gewisse Zeit, wäre meine Identität zusammengebrochen. Oder wenn ich Unternehmer bin und mein Unternehmen insolvent geht, dann breche ich da zusammen. Ich glaube, das heißt, nicht alles auf einer Sache aufzubauen, deine Identität, sondern möglichst flexibel zu sein. Und ja, vielleicht, du bist nicht nur der Unternehmer, sondern du bist vielleicht auch Partner, du bist Sohn oder Tochter, du bist Sportler. Also einfach verschiedene Dinge zu haben, weil ich glaube, wenn dann eine Sache wegbricht, dann bist du trotzdem noch stabil. Ansonsten kann dir das ganz schön das Leben so unter den Füßen wegreißen. Und ich glaube, nicht so an den Dingen zu hängen, aber auch nicht an deiner eigenen Identität zu hängen, sondern immer zu merken, alles ist wandelbar. Wir leben in einer Zeit, in einer volatilen Welt, die sich permanent ändert und auch da flexibel sich anzupassen. Ich glaube, das wird ein Skill, der jetzt in den nächsten Jahren sehr wichtig wird, gerade in politisch unruhigen Zeiten und was es alles noch für Herausforderungen in den nächsten Jahren geben wird.
Ja, auf jeden Fall. Die Wertgeber definitiv waren ja auch schon immer da. Und gleichzeitig kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, auch mit deinem Tipp jetzt gerade. Denn ich denke einfach, wir haben ja alle sehr viele Identitäten. Und wenn wir uns nur an eines festklammern und es passiert zum Beispiel Schicksalsschläge, Unfälle, was auch immer, dann bist du halt da wirklich so kurz mal im freien Fall, aber hast dann gleichzeitig auch noch andere Identitäten wieder, die dich auffangen. Das ist halt das Coole und ich glaube, gerade für uns Unternehmer und Selbstständige unfassbar wichtig, da halt nicht auch sich abhängig vom eigenen Unternehmen zu machen, emotional und körperlich sowieso nicht.
Ja,
genau.
Ja.
Okay, Timo, dann lass uns doch mal noch einsteigen in deine zahlreichen Unternehmen. Du hattest mir in Marokko, war das glaube ich, oder auch zu einem späteren Zeitpunkt, korrigier mich, erzählt, dass ihr auch erfolgreich das Profit-First-Prinzip anwendet in den Unternehmen, richtig?
Genau, also ich weiß nicht, ob wir es exakt so anwenden, aber ich habe das Buch mal gelesen von Mike Michalowicz und unser Steuerberater ist auch da Experte in dem Bereich. Und wir wenden es so an, dass eigentlich immer, wenn ein Sale reinkommt in den Unternehmen, dass sofort ein Prozentsatz in unsere Holding geht. Und so, dass letztendlich ist ja so ein bisschen das Parkinson'sche Gesetz, wenn du einen großen Teller hast, dann schlägst du dir den großen Teller voll mit Essen und isst den. Wenn du einen kleinen Teller hast, machst du nur einen kleinen Teller voll. Und so machen wir es eigentlich auch, dass wir versuchen, die Teller klein zu halten, also das Geld, was wirklich in der Firma landet, weil man dann effizienter damit umgeht, weil ansonsten wird irgendwie jedes Problem mit Geld gelöst, so dass wir versuchen, am Anfang des Monats oder am Anfang des Sales immer schon einen gewissen Prozentsatz in die Holding reinzupacken, sodass da das Vermögen aufgebaut wird.
Ja, und was natürlich super spannend ist, mit deiner Holding zusammen, wie behältst du da den Überblick über alle Firmen? Lass du dir da regelmäßig dann Updates geben, was Finanzen angeht?
Also wir haben Calls. Ich muss aber sagen, dass wir aktuell gar nicht, also in manchen Firmen schauen wir auf die Finanzen, aber wir gucken eher so auf die KPIs, die wir beeinflussen können. Das heißt, wie viele Leads kommen gerade rein, wie viele Sales Calls finden statt, was ist das abgeschlossene Auftragsvolumen und so weiter. In dem Moment, wo man Ads schaltet, da wird natürlich, ist viel, viel wichtiger, dass man eine gute Cashflow-Planung hat und so. Das ist uns fast auch einmal um die Ohren geflogen. Da haben wir auch mit dir in der Zeit ja auch nochmal gesprochen, in Marrakesch. Aber bei den meisten Businesses, die wir haben, haben wir nicht da brauchen wir nicht so genaue Zahlen. In einem Business schon, da ist es sehr wichtig, aber in den meisten Businesses ist es recht überschaubar, da schauen wir schon ab und zu auf die Zahlen, aber genau, also wir haben schon so, ich sag mal, Warnsysteme jetzt mittlerweile, das heißt, wenn irgendwo eine gelbe Lampe angeht, da muss man mal genauer hinschauen, weil Zahlen sind ja auch nicht die ultimative Wahrheit, aber zeigen zumindest, wo man mal hingucken muss und schauen muss, woran es gerade liegt, dass die Zahlen gerade so sind, wie sie sind.
Ja, absolut. Ja, also ich kenne das von einem, beziehungsweise auch meiner Holding, also zwei Unternehmen. Und viele von unseren Kunden, mit den Menschen, die ich zusammenarbeite, haben natürlich auch ein oder mehrere Unternehmen. Und da ist natürlich immer die Herausforderung, sogar schon bei dem einen Unternehmen wirklich den Überblick zu behalten. Deswegen die Frage an dich so, bei 6 Unternehmen hast du natürlich da auch bestimmte Kontrollmechanismen wahrscheinlich implementiert, die dir dann ja eine Warnleuchte aufzeigen, wo du hinschauen darfst, oder?
Ja, also ich würde sagen, vor allem bei meiner eigenen Holding, da habe ich das. Bei den anderen, da ist es so, ich habe LexOffice-Zugriff und so und kann reinschauen. Wir haben Zahlen, aber wir sind auch gerade dabei, nochmal das zu optimieren. Aber ja, ich kann mir immer, wenn ich einen Einblick haben will, mir einen holen. Aber tatsächlich sind wir eher auf der, ich sag mal, mein Dienstag sieht eher aus, dass wir über Marketing und Sales sprechen und Mindset-Themen, als dass wir sehr, sehr tief in die Cashflow-Planung oder so reingehen. Sondern das würden wir immer nur dann machen, wenn wir merken, okay, das ist gerade Thema. Das könnte uns um die Ohren fliegen oder so. Dann schauen wir genauer hin. Genau, aber in dem Moment, wo du, sag ich mal, wächst und skalierst, da wird's richtig wichtig. Weil, also ich glaube, viele unserer Beteiligten, die sind ja noch in einem Rahmen unterwegs, wo man das alles überschaubar machen kann. Aber wie gesagt, in einer Firma, da wurde es sehr, sehr wichtig letztes Jahr, weil wir angefangen haben, Ads zu schalten. Und dann, du hast ja einen gewissen Zyklus, wann die Ad gesehen wird, bis jemand Kunde wird. Und bei uns waren das so 56 Tage ungefähr im Durchschnitt, hat unser Tracking gegeben. Und dann ist uns zum Beispiel unsere Air Max, die 60 Tage unsere Ads vorfinanziert, die wurde gesperrt. Es gab so einen administrativen Vorfall, dass wir einen Kontowechsel hatten und die wurde uns gesperrt. Und dann ist unser Ad-System nicht mehr aufgegangen, weil diese 60 Tage der Air Max wurden nicht mehr vorfinanziert. Wir haben gerade unser Team nach oben skaliert und gleichzeitig konnten wir aber, wie gesagt, keine Neukunden gewinnen. Und da mussten wir einmal richtig genau hinschauen, weil das wäre uns fast um die Ohren geflogen, weil wir haben, ich sag mal, das Kartenhaus aufs Treibsand gebaut und es war nur eine Frage der Zeit, bis irgendwas schief geht. Und ja, gerade in so einer Skalierungsphase, wenn du dann, wir sind, glaube ich, bis auf 90.000 Euro Ad-Budget im Monat hochgegangen, da fährt man natürlich, je größer das Rad sich dreht, ein höheres Risiko. Und gerade dann, wenn das Risiko recht hoch wird, muss man natürlich Risikomanagement haben und so weiter. Du kennst dich da viel besser aus als ich. Aber das wäre uns tatsächlich einmal um die Ohren geflogen. Bei den kleinen Unternehmen ist das aber sehr überschaubar. Wenn da mal zum Beispiel ein Cashflow-Problem wäre, könnten wir aus der Holding einfach schnell easy einen Kredit reingeben. Das Cashflow-Problem wäre gelöst. Da ist es nur wichtig, dass das Geschäftsmodell an sich funktioniert, weil da können wir immer relativ easy das abfedern. Aber ja, je größer ein Unternehmen wird, desto mehr Ausgaben, Mitarbeiterkosten, Ad-Budget und so weiter, desto schwieriger wird's, dass man das alles im Überblick hält. Und dann braucht man jemanden, der natürlich da einen Überblick hat. Wir haben, glaube ich, auch in der einen Firma jetzt jemanden, aber ich bin zu wenig drin, dass ich jetzt wüsste, wer das genau macht. Aber wir haben da jemanden, der da ganz genau die Zahlen im Überblick hat.
Ja, sehr cool. Das spricht auf jeden Fall für dein Unternehmertum, dass du auch teilweise gar nicht weißt, genau wer das macht.
Ja, ja.
Und gleichzeitig weißt du oder hast da Vertrauen drin, dass die entsprechende Kontrolle intern läuft. Von dem her, also ich bewundere das sehr, Timo, auf jeden Fall.
Ja, ist vielleicht eine witzige Anekdote. Ja. Wir waren vor ein paar Tagen, hatte eine Firma hier Teammeeting in Hamburg. Und da wurde ich, weil ich auch gerade in Hamburg bin, gefragt, ob ich auch zum Essen abends vorbeikommen will. Und dann war ich beim Essen. Operativ bin ich in der Firma nicht mehr drin. Und da habe ich tatsächlich Mitarbeiter gesehen, die ich noch nie gesehen habe offline. Das war eine unserer ersten Mitarbeiter, mit der habe ich damals noch zusammengearbeitet. Und da meint sie auch so, ey, wir sehen uns ja das erste Mal live nach weiß nicht wie vielen Jahren. Das heißt, weil wir auch Remote Companies haben, kenne ich tatsächlich manchmal Mitarbeiter gar nicht oder nur online. Jetzt habe ich jetzt mal offline die meisten getroffen. Aber es ist schon sehr witzig, dass in der heutigen Zeit ja so ein virtuelles Arbeiten möglich ist und man damit wirklich auch ja Millionenunternehmen aufbauen kann, ohne dass man ein Büro vor Ort oder so haben muss.
Ja, das macht es natürlich zum einen schlank von der Struktur, zum anderen bietet es natürlich auch Freiheit. Kenne ich bei uns letztendlich. Ist so einfach ein geiles Gefühl. Du weißt auf der einen Seite, Klar, du könntest jederzeit auch in ein Büro ziehen mit dem Team und gleichzeitig weißt du, hey, schenk doch den Mitarbeitern Freiheit, wenn das freiheitsliebende Mitarbeiter sind, und gleichzeitig hast du die selber dann auch als Unternehmer. Da bin ich so ähnlich gestrickt wie du. Und deswegen haben wir das natürlich auch bei uns so weit remote aufgebaut. Und vorhin hast du so das Stichwort ja mit Auswandern gebracht. Da würde mich noch interessieren, Timo, wie hast du dir das gedacht mit deiner, also auch mit der Holding, mit den Unternehmen? Hast du da ein bestimmtes Konzept für dich im Kopf, was du teilen magst vielleicht auch?
Das ist noch nicht spruchreich. Also da habe ich erst demnächst Gespräche mit meinem Steuerberater, noch ein paar anderen. Und da hole ich mir einfach auch da, frag nicht wie, frag wer. Ich habe keine Ahnung, weil Deutschland, Wegzugsbesteuerung und Co., was schon sehr skurril ist, dass, also es widerspricht dem Gleichheitsgesetz der EU, weil wenn jemand aus Frankreich nach Deutschland zieht, dann muss der keine Wegzugsbesteuerung zahlen. Wenn jemand aber aus Deutschland wegzieht irgendwohin, dann muss er Wegzugsbesteuerung zahlen, was meiner Meinung nach schon sehr skurril ist. Aber auch da, who not how, weil es gibt ja bestimmte Konzepte, Möglichkeiten. Da bin ich aber viel zu wenig Experte, dass ich da irgendwie einen Rat geben könnte. Das ist alles gefährliches Halbwissen. Ich muss mich selber da noch reinarbeiten. Das mache ich dann aber, indem ich mir einfach Experten einkaufe und nicht selber versuche, da irgendwie was zu lösen, sondern ich hole mir da einfach Steuerberater und Co. rein und sprich mit Menschen, die das schon gemacht haben. Genau.
Das halte ich auch für einen plausibler Weg auf jeden Fall. Und was würdest du sagen, ist so der Hauptgrund, der dich umtreibt, dann auch auszuwandern? Hast du da unternehmerischen Gründe, steuerlich, freiheitstechnisch?
Nee, ich würde sogar einfach alles gerne in Deutschland lassen und ganz normal hier weiter Steuern zahlen. Ich will nur privat einfach in der Sonne leben. Also ich hätte gar kein Problem, einfach alles so zu lassen und weiterhin ganz normal Steuern zu zahlen. Aber das ist ja nicht möglich. Also das ist leider sehr schade. Deswegen muss ich nach irgendwie anderen Modellen und Konstrukten suchen. Und mein Beweggrund ist einfach, Algarve ist super schön, 300 Sonntage, 3 Stunden Flug nach Hamburg. Also ich meinte zu meiner Mutter, wenn ich nach in den Ruhrpott oder so ziehen würde, dann wäre ich fast weiter entfernt von zu Hause als an der Algarve, weil man halt super schnell wieder zu Hause ist, oder wenn ich in München oder so wohnen würde. Das heißt, die Nähe zur Heimat, aber gleichzeitig 300 Sonntage bei Anna Algarve ist natürlich sehr touristisches Gebiet. Das heißt, da sprechen alle perfekt Englisch, weil mein Portugiesisch ist jetzt noch nicht so gut. Meine Freundin lernt jetzt gerade schon. Ich überlege, ob ich, also wenn wir wirklich den Schritt machen, dann würde ich auch noch Portugiesisch anfangen zu lernen. Aber jetzt, das ist gerade aktuell so die Phase, weil ich bin jetzt jedes Jahr schon ein paar Monate da. Und wenn ich aber ja länger als ein halbes Jahr da sein wollen würde, dann muss ich ja auch offiziell den Schritt machen, weil sonst die portugiesischen Behörden ja auch irgendwann sagen, hier, du musst jetzt mal Steuern hier zahlen. Deswegen, noch bin ich nicht da, noch reise ich einfach, noch bin ich tatsächlich nirgendwo über ein halbes Jahr, nicht mal in Deutschland, sondern ich reise so zwischen Deutschland, Portugal, Neuseeland, Kopangan, überall. Aber langfristig will ich schon irgendwie eine Homebase haben, wo ich auch länger sein kann. Und Hamburg, wenn ich jetzt hier gerade aus dem Fenster gucke, ist es Juni, aber es ist wolkig draußen und es ist jetzt kein Sommerwetter. Das hat man an Algarve weniger. Deswegen eigentlich Hauptgrund ist wirklich Wetter und internationale Community. So, das ist und näher zu Deutschland. Deswegen kann ich es mir vorstellen und ja, muss jetzt mal gucken, ob es da Möglichkeiten gibt, weil aktuell ist es jetzt noch nicht zu 100% entschieden, aber es ist auf jeden Fall eine Option, dass das in den nächsten 2-3 Jahren vielleicht passieren wird.
Ja, super, Timo. Ich finde es ein mega spannendes Konzept, was du bisher aufgebaut hast und auch sehr erfolgreich gefahren hast und wo es in Zukunft auch für dich hingeht. Bin mal gespannt, wo sich da unsere Wege auch noch überall kreuzen auf der Welt. Aber ich kann das echt gut, sehr, sehr gut nachvollziehen, auch was du vorhast. Und von dem her würde ich jetzt abschließend noch eine Frage stellen. Wenn du jetzt alles aus deinem gesamten Leben betrachtest, so insgesamt, na, hast du da einen entscheidenden Tipp, einen entscheidenden Hinweis, den du vielleicht auch als Gedanke bei dir gepflanzt hast, den du gerne teilen möchtest für die Zuschauer und Zuhörer?
In Zeiten emotionaler Stärke baue ich mir ein Framework für Zeiten emotionale Schwäche. In Zeiten emotionaler Stärke baue ich mir ein Framework für Zeiten emotionaler Schwäche. Was bedeutet das? Das Leben ist eine Achterbahnfahrt. Es gibt nicht immer nur hoch, sondern es gibt immer hoch und runter und hoch und runter. Das ist wie so eine Sinuskurve. Und in den Momenten, wo es mir gut geht, versuche ich vorzusorgen für die Momente, wo es nicht so gut ist. Das heißt, einmal finanziell vorzusorgen, weil Wir leben hier seit einer sehr volatilen Welt. Also ich weiß nicht, ob meine Unternehmen alle 50 Jahre alt werden oder 100 Jahre. Es kann auch sein, dass es eins morgen nicht mehr existiert. Deswegen versuche ich einmal, mir verschiedene Einkommensquellen aufzubauen. Das ist ein Schritt, also finanziell vorzusorgen, mehrere Einkommensquellen, aber auch natürlich ordentlich Rücklagen zu haben für solche Zeiten. Dann aber auch persönlich, bau dir ein Netzwerk aus verschiedenen Menschen. Du hast vielleicht einen Partner, du hast Eltern, du hast Geschwister, du hast Freunde, du hast Bekannte, du hast einen Businesspartner. Weil auch da, wir werden in unserer Zeit, wir werden Menschen verlieren. Du und ich, wir haben das schon jetzt wahrscheinlich mehrfach in unserem Leben erlebt, dass wichtige Menschen in unserem Leben gegangen sind. Und es wird passieren. Je älter man wird, desto näher kommen die Einschläge. Auch einfach alterstechnisch. Mein Vater ist jetzt vor ein paar Jahren gestorben und ich habe noch ein paar andere Menschen verloren. Und deswegen auch persönlich vorzusorgen, dass du nicht von einzelnen Menschen abhängst, sondern wirklich so ein Netzwerk hast aus Freunden, Bekannten, die, wenn es mal schwierig wird, auch dir helfen, dich da wieder rauszuziehen. Aber wem erkläre ich das? Du hast da selber deine eigene Story und siehst es wahrscheinlich ähnlich. Und ja, so finanziell abzusichern, aber auch persönlich dich abzusichern und alles auf verschiedenen, also wie so ein Stuhl, auf verschiedenen, dein Leben auf verschiedenen Standbeinen aufzubauen und zu gucken, dass dein Lebensrad rund ist. Weil ich kenne viele Unternehmer, die ballern, die machen keinen Sport mehr, die vernachlässigen ihre Familie, ihre Freunde und Co. und ballern nur ihr Unternehmen nach oben und machen vielleicht richtig Kohle, aber dann sind sie irgendwann einsam und alt und ist auch nicht schön. Und deswegen, ich versuche immer so mein Lebensrad rund zu halten, dass ich Sport mache, dass ich Freunde habe, dass ich irgendwie Partnerschaft habe, dass ich ein Business habe, dass ich investiere, dass ich vielleicht auch spirituell schaue, wie ich mich weiterentwickeln kann. Und dann versuche ich so, mein Lebensrad möglichst rund zu halten. Das ist natürlich nicht jeder Lebensrad immer auf 10 von 10, aber ich versuche schon, dass die so über dem Durchschnitt liegen. Also ich habe eine Regel, kein Lebensbereich darf bei mir langfristig unter 5 sinken. 5 ist so Durchschnitt, ist okay. Sondern es muss immer über 5 sein. Sollte mal ein Lebensbereich unter 5 gehen, ist das der Lebensbereich, den ich in den Fokus stelle. Als zum Beispiel mein Vater gestorben ist, ist natürlich so familiär und Co. ist natürlich in dem Moment nicht bei 10 von 10. Dann bin ich erstmal für einen Monat zu meiner Mutter eingezogen und war für sie da und habe Sascha angerufen, habe gesagt, ey, Business läuft jetzt gerade diesen Monat nicht, ich bin raus. Er so, ey, ich kümmere mich um alles. Und dann ist das der Fokus. Und so versuche ich halt wirklich zu gucken, dass mein Lebensrad rund bleibt und dass ich nicht durch Unternehmertum überkompensiere, so wie es, glaube ich, der eine oder andere tut, weil ich glaube, dass langfristig nicht gut geht. Kurzfristig muss man vielleicht auch mal ballern und mal Gas geben im Business, aber langfristig versuche ich, mein Lebensrad rund zu halten.
Ja. Okay, super wertvoller Tipp auf jeden Fall, Timo. Da unterschreibe ich sofort tatsächlich. Mehrere Standbeine, nirgendwo wirklich abhängig zu machen und gleichzeitig aber auch, na, wie du sagst, nur ins Unternehmen zu ballern und dann auf der anderen Seite irgendwann unglücklich dazustehen, bringt nichts. Und genauso gut ist, so lange rumzudümpeln und einfach nicht zu reagieren, ist natürlich auf der anderen Seite auch wieder nichts. Das heißt, überall die Balance zu haben und die ständig auch so zu hinterfragen, ist mega wichtig. Hast du da einen bestimmten Turnus, in dem du sowas überprüfst, also dass dein Lebensrad auf alle Bereichen ordentlich läuft für dich?
Ja, ich habe mir einmal im Monat mache ich so eine Analyse. Ich habe so ich habe das nicht hier jetzt gerade. Ich habe auf dem iPad, also mit Canva, habe ich mir selber mal so eine Art Journal gebaut und dann gibt's einmal einen Monatstermin, da mache ich ein Finanzmeeting mit mir selber. Das heißt, ich schaue mir einmal meine privaten Finanzen an. Wie viel hast du in Bitcoin, Ethereum, in Peer-to-Peer, auf dem Konto, in Aktien und Co. Dann schaue ich mir einmal unternehmerisch auch an, wo stehen die Unternehmen gerade, sind die finanziell gerade gut aufgestellt. Aber da wir Profit First machen, checke ich vor allem meine eigene Holding und meine privaten Finanzen. Und dann schaue ich mir tatsächlich das Lebensrad an und füll das nach Gefühl aus, von 1 bis 10 jeden Lebensbereich. Also wie ist gerade eine Partnerschaft so? Gerade frisch verliebt, keine Ahnung, 10 von 10. Dann Sport. Mache ich gerade, ich mache irgendwie 4-mal die Woche Sport. Okay, ist auch eine 9 von 10 oder so. Und dann gucke ich mir all diese Lebensbereiche an. Familie, okay, war ich jetzt auch gerade wieder mal zu Besuch, bin jetzt auch nochmal demnächst da und so. Dann schaue ich mir alles an. Und verbinde dann diese Punkte, die ich in diesem Lebensrad ausgefüllt habe und guck dann, wie rund das Lebensrad ist. Und wenn es irgendwo unter 5 sinkt, dann ist das mein Fokusbereich für diesen Monat. Das heißt, darunter steht dann Fokusbereich für diesen Monat. Wenn keiner unter 5 ist, dann wähle ich selber aus, welchen Fokusbereich ich nehme. Dann nehme ich nicht den niedrigsten, sondern den, auf den ich mich gerade fokussieren will. Also sagen wir mal, ich habe, keine Ahnung, Sport gerade 5, dann würde ich sagen, ja, okay, ist okay. Aber Business ist eine 6, dann würde ich sagen, okay, dieser Monat ist Business im Fokus und dann will ich den von einer 6 auf eine 8 oder 9 bringen oder so. Und das mache ich einmal im Monat. Also Finanzmeeting mit mir selber und dieses Lebensrad ausfüllen. Einmal im Monat, 12-mal im Jahr. Und am Ende des Jahres mache ich noch eine Jahresreflexion und eine Plus- und Minusliste. Das heißt einfach nur, ich gucke, wovon will ich im nächsten Jahr mehr machen, was tut mir gut, und wovon will ich im nächsten Jahr weniger machen, was tut mir nicht so gut. Und da mache ich einfach nur so eine Plus- und Minusliste, also recht simpel, aber sehr, sehr wirksam. Das mache ich jetzt schon seit mehreren Jahren und das funktioniert extrem gut, weil man dadurch so eine Art Kompass in dieser sehr volatilen, verrückten Welt hat.
Wahnsinn, Timo. Sehr, sehr gute Struktur. Also gefällt mir mega. Ist mega inspirierend tatsächlich. Ich denke auch für alle, die das jetzt gehört haben. Ja, also richtig geil. Danke für diese Tipps auch von dir und für deine Ansichten. Letzte Frage. Hast du, also wir würden den Link auch unter dem Video, unter dem Podcast posten. Hast du eine Seite, wo man dich findet? Wie kann man vielleicht auch noch mehr von dir hören? Magst du dich kurz noch weiterempfehlen?
Ja. Also wer jetzt diesen Podcast hier in der App hört, der kann einfach mal Freiheitsunternehmer in der App eingeben, also auf Spotify oder in deiner Podcast-App. Da findet ihr meinen Podcast, den lohnt es sich zu abonnieren. Da teile ich einfach aus den verschiedenen Unternehmen was, aber auch so persönliche Bereiche. Oder wo man mir auch folgen kann, ist Instagram. Da einfach meinen Namen Timo_Eckhardt eingeben und Eckhardt schreibt man Eckhardt. Und da könnt ihr mich auch verfolgen. Website und so weiter habe ich gar nicht. Also meine Unternehmen haben Webseiten, aber ich will jetzt hier auch keine Schleichwerbung machen. Deswegen, genau, folgt mir einfach bei Instagram, wenn euch der Podcast gefallen hat. Lasst mir irgendwie eine Nachricht bei Instagram da. Ich habe selber gerade keine Produkte, die ich hier anbieten kann oder so. Das heißt, wer einfach Bock hat, so diesen Freiheitsunternehmer-Lifestyle zu verfolgen und so Einblicke zu bekommen, der kann das gerne im Podcast machen oder auf Instagram.
Ja, also in dem Sinne auch nochmal Trust von mir. Folgt unbedingt Timo Eckhardt, finde ich mega inspirierend. Vielen, vielen Dank, Timo, für die Zeit heute, dass du hier warst bei mir zu Gast. Und ich hoffe, dass ganz viele da draußen auch deinen Unternehmer-Spirit mitnehmen konnte.
Danke dir, Mathieu, dass ich hier zu Gast sein durfte. Und du bist natürlich auch bei mir im Freiheitsunternehmer-Podcast eingeladen. Das heißt, es wird auch demnächst eine Folge mit dir geben.
Ja, yes, da freue ich mich schon drauf. Sehr gut, Timo. Vielen Dank dir.
Danke dir.